SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Erstmal einen großen Schluck Wasser genommen. Wie gut, dass das bei uns einfach so aus der Leitung kommt und wir zumindest in den meisten Fällen, vor allem jetzt im Winter, keine Probleme damit haben. Es gibt keinen akuten Wassermangel oder Wasserstress. Die Vereinten Nationen haben jetzt aber einen neuen Bericht rausgebracht und der sagt, Moment mal Leute, die Welt steuert sogar auf einen Wasserbankrott zu. Wasserbankrott? Was ist das denn bitte für ein Wort, denken Sie jetzt vielleicht? Man kennt das ja eher von Banken oder Unternehmen und ich kann Ihnen sagen, mit dieser Verwirrung sind Sie nicht alleine.
Also erst dachte ich, ach, brauchen wir jetzt schon wieder einen neuen Begriff? Aber dann dachte ich, dass der Begriff Wasserstress, den ich eigentlich auch verwende, der hat halt nicht diesen Aspekt der Unumkehrbarkeit der menschgemachten Änderungen mit drin.
Ja, das ist Petra Döll. Die ist Hydrologin an der Universität Frankfurt und kennt sich mit dem weltweiten Wasserkreislauf ganz genau aus. Sie weiß, wie sich Regen verändert, was das mit unseren Flüssen und den Grundwasserspeichern macht und was wir davon dann genau trinken. Und im Globalgespräch dröselt sie uns im Detail auf, was der Begriff Wasserbankrott genau bedeutet und inwiefern das auch Deutschland betrifft. Kleiner Vorgeschmack, es hat auch was mit Erdbeeren zu tun. Ich bin Janina Schreiber. Schön, dass Sie bei Global diesmal dabei sind. So, vorher zoomen wir aber nochmal in die USA und drehen die Zeit zurück. Denn da ist Donald Trump vor gut einem Jahr zum zweiten Mal in sein Amt als US-Präsident eingeführt worden. Seitdem gab es enorm viele politische Umbrüche. Und gerade auf die Klimaforschung scheint die Trump-Administration besonders abgesehen zu haben. Forschungsgelder, die wurden teils drastisch gestrichen, Institute ganz geschlossen. Und erst vor kurzem kam die Ankündigung aus dem Weißen Haus, dass die USA aus dem wissenschaftlichen Weltklimarat IPCC austreten wollen. Dass Trump den menschengemachten Klimawandel für einen
Hoax, it's a hoax,
einen Scherz oder Schwindel hält, das ist ja nichts Neues. Doch wie hält die internationale Klimaforschung dagegen? Jasmin Appelhans hat mit Forschenden drüber gesprochen.
Klimaforschung und Klimapolitik hängen einfach eng zusammen. Also die Klimawissenschaft wird gezielt angegriffen, weil sie letztendlich als Legitimationsquelle für Klimapolitik gilt oder gelten sollte. Sie liefert Grundlage für Regulierungen, Emissionsgrenzen und internationale Verpflichtungen. Und wer diese Grundlage schwächt, schwächt letztendlich indirekt auch die Klimapolitik national und international. Und das ist eindeutig Donald Trumps Ziel.
Jule Könnecke forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zum Thema internationale Klimapolitik. Die folgenreichsten Entscheidungen der Trump-Politik sieht sie bei den Kürzungen der Klimainstitute selbst, die in den USA wichtige Daten sammeln. Dazu zählen zum Beispiel die Kürzung bei der Wetter- und Ozeanbehörde NOAA oder die angekündigte Schließung des renommierten Klimaforschungsinstituts NCAR. Außerdem hält sie auch die massiven Kürzungen und die strukturellen Umbauten für die nationalen Klimarisikobewertungen für problematisch.
Der hatte eigentlich eine große Klimafolgenstudie der USA angestanden. Da wurden hunderte Mitarbeitende entlassen, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit denen beendet und der Prozess praktisch gestoppt. Und die wichtigste Website für Klimainformationen in den USA wurde ebenfalls stillgelegt.
Ob weitere angekündigte massive Kürzungen noch abgewendet werden können, ist noch unklar. Auch jetzt schon sind die Folgen in der praktischen Forschung aber spürbar. Björn Stevens ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Er hat selbst lange in den USA geforscht, unter anderem an dem von Schließung bedrohten Klimaforschungsinstitut NCAR. Er berichtet, dass internationale Forschende aufgrund der aufgeheizten Stimmung teilweise Sorge haben, in die USA zu reisen, weil sie dort Probleme mit der Einwanderungsbehörde ICE bekommen könnten. Und nicht nur das.
Aber jetzt, was auch man sieht, ist, die Kollegen in der Vereinigten Staaten haben es sehr, sehr schwer, außerhalb der Vereinigten Staaten zu reisen. Deswegen, wir organisieren mehrere Treffen und bekommen immer die Antwort, ich bekomme nicht die Genehmigung, in Ausland zu reisen.
Klar ist, allein die Folgen der Kürzung bei den Forschungsinstituten selbst dürften gravierend sein, so Jule Könnecke.
Das heißt, da besteht ein Risiko von Datenlücken, weniger robusten Szenarien und Modellen. Das heißt, wenn die USA Gelder für Klimaforschung kürzen, ist das kein Nischenthema. Das trifft Wetterwarnungen, Landwirtschaft, Küstenschutz, also ganz konkrete Sicherheit.
Und das nicht nur in den USA selbst, sondern international. An anderer Stelle können zum Beispiel europäische Institute aber einspringen. Bereits im Sommer hatte das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven beispielsweise angekündigt, historische Klimadaten aus den USA auf einer europäischen Plattform zu sichern. Nun wurden neue Gelder von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für dieses Projekt bewilligt. Björn Stevens arbeitet selbst am Max-Planck-Institut für Meteorologie mit 50 Jahre alten Daten vom von der Schließung bedrohten US-amerikanischen Institut NCAR. Er unterstützt die Maßnahmen.
Die europäischen Institute müssen die Kapazität haben, das ist möglich zu schaffen mit geringerer Kosten. Deswegen kann man das und soll man das tun, weil dieses Daten ist ein Welterbe auf eine Art und Weise. Daten von der Vergangenheit in einer Zeit von Klimaänderungen ist nicht etwas, was man wiederherstellen kann.
Ja, auf Wiederherstellen steht Trumps Kurs für den konkreten Klimaschutz auch nicht wirklich. Denn im eigenen Land bekämpft er besonders den Ausbau der Windenergie auf See. Und das ist auch für deutsche Energieunternehmen ein Problem. Susanne Tappe und Arne Schulz mit Hintergründen.
Klarer hätte US-Präsident Trump es nicht formulieren können, als Anfang Januar nach einem Treffen mit Managern der Öl- und Gasindustrie. Wir werden kein einziges Windrad genehmigen, so Trump. Wer es noch nicht wisse, er sei nicht so der Windrad-Typ. Was definitiv stimmt. Kurz nach Beginn seiner zweiten Präsidentschaft verbot er die Verpachtung neuer Flächen für Windparks vor der US-amerikanischen Küste. In der Folge verhängte er sogar Baustopps gegen laufende Projekte. In mehreren Entscheidungen hoben Gerichte dies wieder auf. Doch die Auseinandersetzung geht weiter. Was macht das mit der Branche in den USA?
Im Bereich erneuerbare Energien herrscht momentan definitiv Zurückhaltung und Ungewissheit. Das kann man auf jeden Fall sagen. Komplett schwarz gemalt wird es da eigentlich nicht.
So nüchtern beschreibt es Jasmin Holzinger. Sie leitet das amerikanische Tochterunternehmen von Windtest, einer deutschen Firma, die darauf spezialisiert ist, Windräder zu testen, ob sie einwandfrei funktionieren und alle Bestimmungen erfüllen. Holzinger sagt, während die Windkraft auf See stark unter Druck steht, geht es der Windindustrie an Land noch ganz gut.
Ja, ich würde sagen, trotz der Anti-Windkraft-Politik der aktuellen Regierung zeigen die aktuellen Zahlen noch einen Aufwärtstrend. Vor allem wegen der noch vorhandenen Tax Credits, die Förderungen, die in der Vorgängerregierung beschlossen wurden, gehen wir davon aus, dass die Ausbauziele von 7 Gigawatt in 2025 voraussichtlich erreicht werden.
Zum Vergleich, in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 4,5 Gigawatt zugebaut. Ähnlich differenziert beschreiben es auch größere Energieunternehmen aus Deutschland wie RWE. Die Planung für einen Offshore-Windpark an der US-Küste wurde pausiert, weil er unter Trump nicht realisierbar schien. Gleichzeitig baut der Konzern in den USA noch immer Windräder an Land, Energiespeicher und Solaranlagen und investiert dafür Milliardenbeträge. Insgesamt wurden in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr voraussichtlich mehr als 30 Gigawatt Solarleistung neu installiert, mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Besonders beliebt ist Photovoltaik im Bundesstaat Texas.
Ich glaube, die Trump-Regierung, so sehr sie es auch versucht, kann diese Transformation nicht aufhalten. Sie kann sie etwas verlangsamen, aber nicht aushalten.
Sagt der Klimaforscher Niklas Höhne im Podcast ARD Klima Update. Allerdings habe Trump noch weitere Mittel, um gegen Klimaschutz vorzugehen. Durch die Förderung von fossiler Energie dürften die USA bald deutlich mehr Treibhausgase ausstoßen.
Man will eben LNG ausbauen, also Flüssiggas. Man hat jetzt in Venezuela das Ruder übernommen und möchte da mehr Öl fördern.
Auch der Ausbau von Solaranlagen und Windrädern an Land könnte in den USA noch ins Stocken geraten, glaubt Jasmin Holzinger von Windtest. Bestehende Förderprogramme und laufende Projekte bescheren der Branche wohl noch zwei gute Jahre. Was danach kommt, sei unsicher. In anderen Teilen der Welt gehe die Transformation zu grüner Energie aber in jedem Fall weiter, glaubt Holzinger.
Wenn die nicht in den USA stattfindet, dann in Europa und auch für andere Märkte.
Windtest schaue deshalb gelassen in die Zukunft. Man sei breit aufgestellt. Die USA nur ein Markt von vielen.
Na, das macht doch Hoffnung für den konkreten Klimaschutz, für erneuerbare Energien. Und genau nach dieser Hoffnung sucht auch unser ARD-Klima-Update in dieser Woche unser Podcast. Klimaleugner Trump, warum es beim Klimaschutz trotzdem noch Grund zur Hoffnung gibt. Zu finden in der ARD-Audiothek. Wasser ist Leben. Der Regen bewässert unsere Felder, unsere Flüsse und Meere sind zu Hause für tausende Arten und wir Menschen bestehen zu mehr als der Hälfte daraus. Wenn wir mit Wasser ein Problem bekommen, ist das wirklich dramatisch und seit Jahrzehnten warnt die Wissenschaft vor einer eskalierenden Wasserkrise. Das ist nicht falsch, diese Warnung, aber sie ist mittlerweile sogar unvollständig, sagt ein neuer Bericht der Vereinten Nationen, Giselle Ucker aus New York mit den Hintergründen.
Begriffe wie Wasserknappheit oder Wasserkrise drücken den Zustand der Realität nicht mehr angemessen aus, sagen die Autoren des UN-Berichts. Mit Wasserbankrott sei der unumkehrbare Verlust von Süßwasserreserven auf der ganzen Welt gemeint. Viele Regionen verbrauchen pro Jahr zu viel Wasser aus erneuerbaren Quellen wie Flüssen, Böden oder Schneedecken. Noch dazu würden auch langfristige Reserven aus Grundwasser, Feuchtgebieten und Gletschern aufgebraucht. Mehr als die Hälfte der großen Seen weltweit haben seit Anfang der 90er Jahre Wasser verloren. Etwa 2/3 der großen Grundwasserleiter zeigen langfristige Rückgänge. Dutzende Flüsse fließen in bestimmten Monaten des Jahres nicht mehr bis zum Meer. Und etwa 1/3 der Gletschermasse sei seit den 70er Jahren verloren gegangen. Als Gründe werden vor allem Grundwasserverschmutzung, Übernutzung von Wasserressourcen, Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit oder die Rodung von Wäldern genannt. Zu den besonders betroffenen Regionen gehören der Nahe Osten und Nordafrika, Teile Südasiens und der Südwesten der USA. Dennoch sei der Wasserbankrott ein gemeinsames globales Problem. Schon jetzt leiden 4 Milliarden Menschen mindestens einen Monat im Jahr unter schwerer Wasserknappheit. Für den größten Teil des Süßwasserverbrauchs sei weltweit die Landwirtschaft verantwortlich. Landwirte versuchten trotz schrumpfender, verschmutzter oder verschwindender Wasserquellen zu produzieren. Die UN-Experten drängen zu einem raschen Übergang zu wassersparender Landwirtschaft.
Wir haben es gerade gehört. Der Welt droht ein Wasserbankrott. Reden wir nochmal drüber. Und zwar mit Petra Döll. Die forscht an der Universität Frankfurt und leitet dort die Arbeitsgruppe Hydrologie am Institut für Physische Geographie.
Global, das Gespräch.
Frau Döll, bleiben wir nochmal beim Begriff Wasserbankrott oder Wasserinsolvenz. Das sind ja vergleichbare Begriffe. Der Autor will mit diesem Begriff auch wachrütteln. Was dachten Sie denn, als Sie diesen neuen UN-Bericht gelesen haben?
Also erst dachte ich, ach, brauchen wir jetzt schon wieder einen neuen Begriff? Aber dann dachte ich, dass der Begriff Wasserstress, den ich eigentlich auch verwende, der hat halt nicht diesen Aspekt der Unumkehrbarkeit, der Nichtreversibilität der menschgemachten Änderungen mit drin. Also da wird eben in der Border Bankruptcy oder Wasserinsolvenz schwingt diese Unumkehrbarkeit mit und das finde ich gut.
Gut, dann bleiben wir doch nochmal bei der Finanzmetapher. Es muss ja erstmal was auf der Einnahmenseite sein, was dann auch ausgegeben werden kann. Im Fall des weltweiten Wasserkreislaufs sind es die erneuerbaren Wasserressourcen. Was genau bedeutet das?
Das ist der Anteil des Niederschlags, der nicht verdunstet, sondern der als flüssiges Wasser in den Boden geht, ins Grundwasser, in die Oberflächengewässer und dann zur Verfügung steht für natürlich erstmal die aquatischen Ökosysteme, also die Fische und andere Tierchen und Pflanzen, die im Wasser leben, aber das ist dann auch das Wasser, was wir Menschen rauspumpen können und unsere Felder damit bewässern, das Ganze in unserem Haushalt nutzen. Das sind die erneuerbaren Wasserressourcen. Und man guckt da auf lange Zeiträume, im Mittel über 30 Jahre.
Das ist ja schon eine lange Zeit. Und trotzdem drohen wir, unser Konto zu überziehen. Wer gut wirtschaftet, der hat aber ja im Notfall noch ein paar Reserven. Wie ist das bei unserem globalen Wasserkonto?
Ja, es gibt auch Reserven. Reserven sind die Wassermengen, die gespeichert sind, zum Beispiel im Grundwasser. Und genau deswegen gibt es auch physisch eine Wasserinsolvenz, weil es eben möglich ist, mehr auszugeben, also mehr Wasser zu entnehmen, als erneuerbare Wasserressourcen gebildet wird, weil man eben dann das Grundwasser, was teilweise vor Jahrmillionen Jahren gebildet wurde und in irgendwelchen Grundwasserspeichern ist, kann eben noch genutzt werden. Beispiel dafür ist ganz klassisch Saudi-Arabien, wo in Tiefbrunnen aus 300 Meter Tiefe Wasser gefördert wird, was in Millionen Jahre alt ist. Heutzutage wird so gut wie kein Wasser mehr gebildet, weil das Klima so ist, dass eben kein Regen fällt oder fast kein Regen. Und das ist dann zum Beispiel eine Gegend, wo eben ganz klar in dem Sinne eine Insolvenz eingetreten ist. Also die Idee ist schon so, dass man, wenn man nachhaltig Wasser nutzt, man wirklich nur die erneuerbaren Wasserressourcen maximal auch nutzen sollte und auch nicht wir Menschen alle. Das ist auch das Problem. Wir können nicht sagen, wir Menschen, solange wir die gesamten Wasserressourcen nur nutzen, ist alles in Ordnung. Weil nicht nur wir Menschen brauchen ja die Wasserressourcen, sondern auch eben die nichtmenschlichen Lebewesen, also die Lebewesen, die im Fluss leben und so weiter.
Jetzt spricht der Bericht ja von Hotspots in Teilen Südasiens und im Nahen Osten, aber auch noch im Westen der USA. Wie ist die Situation in Deutschland?
Jetzt sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich genug Niederschlag haben, um nicht bewässern zu müssen, also mit Ausnahmen. Wir können also das meiste produzieren ohne Bewässerung. Und deswegen haben wir eigentlich keine mengenmäßige Wasserknappheit, mit Ausnahme natürlich lokal, also bei Großstädten, weil einfach so viele Menschen auf einer kleinen Fläche leben. Und wir haben natürlich, das wissen wir ja auch, zunehmend Wasserknappheit in den Sommern aufgrund des Klimawandels. Das heißt also, die Art von Wasserinsolvenz, von denen der Bericht spricht, diese mengenmäßige, die gibt es in Deutschland wirklich nur begrenzt. Aber als ich den Bericht gelesen habe, dachte ich mir, diese Unumkehrbarkeit der Wassersituation, aber eben auch, dass wir eigentlich eben das Wasser sozusagen übernutzen in dem Sinne, dass es nicht mehr da ist, in der Qualität, wie wir das natürlicherweise gerne hätten und wie es auch die Natur braucht. Dieses Problem haben wir natürlich in Deutschland.
Sprich, in Deutschland geht es vor allem auch um die Qualität des Wassers. Welche Rolle spielt die Klimaerhitzung für die Wasserinsolvenz?
Gut, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eine Wasserinsolvenz deswegen, weil wir eben in verschiedenen Gegenden dieser Erde zu viel Wasser entnehmen oder die Wasserqualität verschlechtern. Dann käme man auf, sagen wir mal, Wasserinsolvenzschwerpunkte, die lokal sind, dort, wo der Mensch halt was macht. Aber durch den Klimawandel beeinflussen wir ja die Wasserressourcen weltweit, egal wo auf der Erde, über Grönland, über die Antarktis und die Arktis und überall. In manchen Gegenden der Erde gibt es mehr Niederschlag als heute oder ändert sich der Trend, in anderen weniger. Ganz typisch zum Beispiel im Mittelmeerraum hat man in der Vergangenheit der jüngsten ja auch schon gesehen, dass es weniger regnet. Und das ist natürlich auch ein Teil dieser Wasserinsolvenzbalance zwischen Ressource und eben der Nutzung. Und das bedeutet, dass wir eben durch den menschgemachten Klimawandel, das heißt durch unsere Treibhausgasemissionen, auch eine Wasserinsolvenz herbeiführen können in Gegenden, die vielleicht gar nicht im Moment übernutzen, aber die würden dann in Zukunft übernutzen, weil eben die Wasserressourcen weniger sind. Und vor allem diese Irreversibilität ist eben dadurch auch gegeben.
Was machen wir denn mit den Erkenntnissen? Also was ist da geboten?
Also in vielen Gegenden, die mit einer Wasserinsolvenz kämpfen, sind Gegenden leider, die auch im Zuge des Klimawandels noch weniger Wasserressourcen haben werden. Zum Beispiel der Mittelmeerraum, ist der Klimaschutz, das heißt die Reduktion von Treibhausgasen, eines der ganz wichtigen Maßnahmen, die eben stärker noch und so weit wie möglich vorangetrieben werden müssen.
Jetzt sind politisch strukturelle Lösungen aber meist schwierig. Wo kann denn jede und jeder Einzelne ansetzen?
Grundsätzlich gilt natürlich auch für uns in Deutschland vor allem, dass wir als Wassernutzer mehr darauf achten, eben zum Beispiel nicht Produkte zu kaufen, die deutlich unter Bedingungen hergestellt worden sind, die zu einer Wasserübernutzung, Wasserinsolvenz führen, wie zum Beispiel berühmten Erdbeeren aus Südspanien, die eben überaus illegalen Brunnen bewässert werden und dann dieses wunderbare Nationalpark-Juwel Coto de Doñana leerpumpen letztendlich.
Auch wenn bei uns mengenmäßig bislang nur sporadisch in langen Trockenperioden Probleme auftreten, es ist die Qualität, also was in unserem Wasser drin ist, das uns teils besorgen sollte hier in Europa. Auch Frankreich kennt das Problem. Schon Anfang Dezember haben Untersuchungen der Nationalen Behörde für Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz gezeigt, dass das französische Trinkwasser nahezu flächendeckend mit der Chemikalie TFA belastet ist. Details gibt's von Caroline Düller.
Es ist eine weitere Warnmeldung zur Trinkwasserqualität in Frankreich. Eine Studie der Nationalen Behörde für Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz, kurz ANSES, hat ergeben, dass das Trinkwasser nahezu überall im Land Rückstände von Trifluor-Essigsäure aufweist. Die Substanz, auch TFA genannt, gehört zur Gruppe der PFAS, der sogenannten Ewigkeitschemikalien. Nach Einschätzung deutscher Behörden kann TFA in hoher Konzentration die menschliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen und außerdem schädlich für Kinder im Mutterleib sein. Europaweit gibt es bisher keine einheitlichen, gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für TFA in Trinkwasser. Konzentrationen von weniger als 60 Mikrogramm pro Liter gelten nach aktuellem Forschungsstand aber als unbedenklich. Alle von der ANSES untersuchten Proben in Frankreich lagen unter diesem Wert. Trotzdem lassen die Ergebnisse der Untersuchung aufhorchen, denn die Belastung des Trinkwassers mit sogenannten Ewigkeitschemikalien ist in Frankreich ein viel diskutiertes Thema. In manchen Gemeinden, etwa nahe der belgischen Grenze, dürfen die Bewohner wegen der hohen PFAS-Belastung seit Monaten kein Leitungswasser trinken. 2020 hatte die EU festgelegt, dass Trinkwasser auf 20 Ewigkeitschemikalien kontrolliert werden muss und einen Grenzwert für diese Chemikalien festgelegt. Diese Regelung wird ab kommenden Januar europaweit Pflicht. Die in Frankreich nahezu überall nachgewiesene Substanz TFA zählt allerdings nicht zu den Stoffen, auf die dann getestet werden muss. Die ANSES spricht sich dafür aus, diese Substanz zumindest in Frankreich dauerhaft in die Trinkwasserüberwachung einzubeziehen.
Die Klimaerhitzung verändert also den globalen Wasserkreislauf. Wir Menschen hinterlassen Stoffe drin, die nicht nur der Umwelt, sondern gegebenenfalls auch noch uns selbst schaden könnten. Gleichzeitig bedeutet Wasser Leben. Und mit dem Wasser ist es wie mit dem Wohlstand. Beide Dinge sind ungerecht verteilt und oft gilt dann das Recht des Stärkeren. So ist es auch nichts Ungewöhnliches, dass sich Länder tatsächlich gegenseitig das Wasser abgraben. Also drängt sich die Frage auf, wie können wir Wasser gerechter verteilen, auch um unsere Ernährung weltweit zu sichern? Das war eine Frage, die auf dem Global Forum for Food and Agriculture eine Rolle gespielt hat. Susanne Henn war aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima für uns dabei.
Wasser, sagt Miriam Haaretz, Leiterin der Unterabteilung Wasserwirtschaft, Gewässerschutz und Bodenschutz im Bundesumweltministerium, spielt bei den meisten Problemen unserer Zeit eine Rolle. Bei der Erderwärmung, bei der Umweltverschmutzung und auch bei der Biodiversitätskrise. Und wir brauchen es, um genug Lebensmittel produzieren zu können. Deshalb müsse die Nutzung von Wasser dringend geregelt werden. Von einem internationalen Wasserabkommen wie das Pariser Abkommen für den Klimaschutz hält Haaretz aber nicht viel.
Wir sehen ja nun gerade beim Pariser Abkommen, man kann sich auch einfach nicht an vereinbarte Ziele halten und man kann auch aus Abkommen wieder austreten. Also das alleine ist keine Lösung und deswegen glaube ich, wenn wir sagen, wir müssen das haben, dann stecken wir unsere Ziele so hoch, dass möglicherweise der Prozess ins Stocken gerät und wir Akteure verlieren, die wir eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt unbedingt schon an Bord brauchen.
Wir müssen weg von dem Bild, dass wir verbindliche Regeln für alle brauchen, denen dann alle zustimmen, sagt auch Johannes Kullmann, Hydrologe bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Wir brauchen zwar dringend eine Steuerung der Wassernutzung, aber die sollte aus freiwilligen Kooperationen entstehen, von denen alle profitieren. Mit möglichst einfachen Spielregeln, die bestenfalls noch Spaß machen. Wie viele dann am Anfang mitmachen, ist fast egal, sagt er. Die anderen kommen dann schon.
Wenn der Erfolg sichtbar wird, der durch Kooperation garantiert entsteht, dann ziehen auch andere mit.
Wasser ist dann nichts mehr, was Länder und Regionen durch genug Niederschlag sowieso haben oder dass sie sich besorgen, indem sie es anderen abgraben. Wenn wir es intelligent nutzen, sagt Kullmann, dann gilt nicht mehr das Recht des Stärkeren, sondern wir haben alle einen Mehrwert. Zum Beispiel,
wenn ich bestimmte landwirtschaftliche Produkte nicht mehr irgendwo anbaue und dann irgendwo anders hintransportiere, sondern wenn wir in der Zusammenarbeit die Anpflanzung von Nahrungsmitteln so organisieren, dass insgesamt weniger Wasser verbraucht wird.
Also etwa Avocados nicht unbedingt dort anbauen, wo Wasser ohnehin knapp ist und Fleisch nicht kreuz und quer über den Planeten schicken, obwohl es fast überall Rinder und Schweine gibt. Kosten und Nutzen des Anbaus werden unter den Kooperationsteilnehmern aufgeteilt. Um das zu gewährleisten, sagt Matthias Mogge von der Welthungerhilfe, müssen die Regierungen aber mit an Bord sein.
Der Staat muss als wichtiges Regulativ und als wichtige gesetzgebende Instanz unbedingt dabei sein, weil sonst ist es schwierig, wirklich Wasser auch zu schützen.
In Ländern, in denen Regierungen schwach oder korrupt sind, kann diese Aufgabe auch von internationalen Entwicklungsorganisationen oder NGOs zumindest unterstützt werden. Natürlich brauchen wir an bestimmten Punkten Regeln und Gesetze, sagt auch Miriam Haaretz, aber vieles läuft mit Freiwilligkeit. Und sie nennt als Beispiel die nationale Wasserstrategie. In der wurden in Deutschland alle Maßnahmen zum Schutz des Wassers zusammengefasst, über alle Behörden und Sektorengrenzen hinweg.
Die ist ja in einem Prozess über mehrere Jahre ressortübergreifend und unter einer Stakeholder-Beteiligung einschließlich der Bürgerinnen und Bürger entstanden. Sie ist ein freiwilliges Produkt und auch da werde ich oft gefragt, ja, reicht denn das? Brauchen wir da nicht viel verbindlichere Gesetze? Deswegen glaube ich, dass ein Prozess, der freiwillig überzeugend ist, erfolgversprechender ist, als wenn wir sagen, wir machen das alles mit Gesetzesänderungen.
Kommunikation ist ein zentrales Element, da sind sich alle einig. Wenn Menschen sich gehört fühlen und verstehen, was passiert, sind sie viel eher zur Mitarbeit bereit. Aber den Wasserverbrauch zu steuern, sagt Johannes Kullmann, ist das eine, Wasser zu sparen, das andere. Und damit könnten wir auch gleich anfangen. Etwa indem wir endlich wirksam die Lebensmittelverschwendung bekämpfen. Denn das, was wir an Essen jedes Jahr wegwerfen, hat in der Produktion so viel Wasser verbraucht, wie in der gesamten Donau inklusive ihrer Abflüsse fließt. Lebensmittel aufzuessen wäre deshalb schon mal eine gute Idee. Und dann, meint Kullmann, sollten wir Exporte so organisieren, dass bei der Produktion möglichst wenig Wasser verbraucht wird.
Und das passiert halt nicht. Es wird ja auch Gras angebaut irgendwo und dann nach Dubai geschifft, damit die Kühe dort Milch produzieren. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach dumm.
Ja, aber gar nicht dumm, sondern hoffentlich schlauer als vorher dürften Sie nach unserer guten gemeinsamen halben Stunde jetzt sein. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Janina Schreiber und wünsche Ihnen ausgeruhte Entscheidungen, egal ob es um Erdbeeren oder das Aufbrauchen der Reste aus dem Kühlschrank geht. Machen Sie es gut.